Gott, du bist da. So lautet das Thema heute und ich freue mich, dass ich die Predigtexte hier aussuchen darf, weil ich habe einfach mal meinen Lieblingspsalm genommen. Aber nicht nur, weil er mir gefällt, habe ich den gewählt, weil ich finde, in diesem Psalm steckt so ungeheuer viel, dass man das gar nicht in eine Predigt reinstopfen kann. Also man könnte vielleicht, aber dann wäre der Qualitätsverlust sehr hoch. Deswegen habe ich diesen Psalm in zwei Teile geteilt und heute geht es um den ersten Teil, die Verse 1 bis 12. Die Psalmen sind ja eine besondere Schriftart oder Schriftdokument. Eigentlich sind es ja Lieder, nur dummerweise hat man im Lauf von 2, 3, 4.000 Jahren die Melodien vergessen. Manchmal finden sich am Anfang noch so Hinweise wie nach der Melodie die Hirschkuh. Allerdings finden die sich auch nicht mehr in unseren Liederbüchern. Man hat viele Versuche genommen, die meisten davon erfolgreich, die Psalmen neu zu vertonen. Ein paar davon hören wir auch oder haben wir schon gesungen. Am Psalm 139 finde ich, und das muss man wissen, dass man sich richtig drauf einlassen kann, da wird Poesie lebendig, hebräische Poesie. Also das ist kein Schriftstück wie die Evangelien oder ein Sachtext wie die Geschichtsbücher oder Geschlechtsregister, sondern die Psalmen sind reine Poesie und das merkt man an vielen Stellen. Aber stürzen wir uns in den Text. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Soweit der erste Abschnitt. Und ich möchte mich, was ich sonst eher selten tue, diesem Psalm, weil er so wunderschön ist, mal in einer Homilie nähern. Das heißt, eine Predigt, die den Text Vers für Vers durchgeht. Herr, du erforscht mich oder hast mich erforscht, das ist die Übersetzung der Basisbibel. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Das ist quasi die Überschrift für den ersten Teil dieses Psalmes. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Dieser Vers ist auch sehr bekannt. Eine der merkwürdigsten Plätze war auf einem Herrenklo. Da sage ich jetzt nichts weiter dazu, denn das hat der Autor ursprünglich sicher nicht beabsichtigt. Sitzen steht hier für das Ausruhen, für die Freizeit. Ja, wie gesagt, ich gehe eher an den Originaltext, nicht an die spätere Verwendung. Sitzen steht für die Pause, während das Stehen eher für die Arbeit ist. Außer wenn man heute am Schreibtisch sitzt, die meisten Arbeiten sind doch vor allem früher stehende Tätigkeiten gewesen. Und deswegen hier Sitzen und Stehen, das erste dieser Gegensatzpaare, die hier verwendet werden. Gott spricht, wenn wir in die Bibel schauen, überraschend oft die Menschen an ihrem Arbeitsplatz an. Das finde ich einen interessanten Gedanken, dass es nicht nur in besonderen Ruhezeiten ist, sondern gerade mitten im Alltag. Mose, er hütet seine Schafe und wumm, ist da ein brennender Dornbusch und er kommt an Gott nicht vorbei. Oder David hütet auch seine Schafe und er wird von seiner Arbeit weggeholt und zum König gesalbt. Können weitermachen bei den Aposteln, Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, mitten aus der Arbeit weggefischt und in die Nachfolge berufen. Matthäus oder Levi am Zoll, von der Arbeit weggeholt. Könnte diese Liste beliebig fortsetzen. Du kannst ja beim Bibellesen mal drauf achten, wo hat Gott Menschen mitten in ihrer Arbeit angesprochen? Warum ist das so besonders? Normalerweise gehen wir davon aus, doch, dass wir, um Gott zu begegnen, dass Gott in meinem Leben wirken kann, dass wir da besondere Voraussetzungen brauchen. Die stille Zeit, Bibel lesen, Gebet, ein Gottesdienst. Das sind Zeiten, wo wir Gottes Begegnung erwarten würden. Aber Gott nicht, ist nicht so, und das ist der erste Punkt in diesem Text. Gott möchte dir mitten im Alltag begegnen, während der Arbeit oder auch in den Ruhepausen. Natürlich haben heilige Zeiten ihren Vorteil. Natürlich ist es gut, dass wir uns hier zum Gottesdienst versammeln, dass wir herausgehen aus dem Alltag und uns besonders konzentrieren auf Gott. Natürlich ist es gut, wenn wir stille Zeiten oder besondere Gebetszeiten im Tagesablauf haben. Aber das tut vor allem uns gut. Das ist hiermit nicht in Abrede gestellt. Es ist gut, dass wir besondere Zeiten haben, wo wir uns auch auf die Gottesbegegnung vorbereiten. Aber Gott ist darauf nicht angewiesen. Dass wir in den Gottesdienst gehen, beten oder Bibel lesen, ist nicht die Voraussetzung dafür, dass Gott in unser Leben spricht oder uns sogar mitten im Alltag in die Nachfolge beruft. Meine Absicht erkennst du von fern. Ihr erinnert euch an Kain, der erste Mörder, von dem die Bibel berichtet. Und da gibt es diese interessante Stelle, diese bedeutungsschwere Stelle, noch bevor Kain den Abel umbringt. Aber als er es in seinem Herzen beschlossen hat, aus Neid, aus Eifersucht, erkennt Gott seine Absichten und spricht ihn an. Warum bist du so zornig? Warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, dann kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Gott weiß, was wir vorhaben, noch bevor wir es tun. Und das Interessante bei Kain finde ich, er tritt da warnend ein. Er rüttelt nochmal auf. Und das wünsche ich uns, dass Gott unsere Absichten immer wieder uns selber auch reflektiert und sagt und uns darauf aufmerksam macht, was hast du eigentlich vor? Was fühlst du gerade? Und wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Was für Gedanken hast du? Was hast du vor? Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Gehen ist in Bewegung sein, kann Unruhe bedeuten, aber auch vorwärts gehen, also Positives und Negatives. Eines der schönsten Jesus-Begegnungen findet im Gehen statt. Ihr erinnert euch an den Emmausgang, wo sich Jünger voller Trauer gedankenschwer auf den Weg machen und die Welt und den Glauben und Jesus nicht mehr verstehen. Und was macht Jesus? Jesus geht mit. Er macht sich mit den Jüngern auf diesen gedankenschweren Weg und hört sich ihre Sorgen, ihre Verzweiflung, ihre Fragen an, nimmt sie ernst und geht darauf ein und erklärt ihnen quasi im Gehen das Evangelium. Und ja, was er vorhat, erklärt ihnen den Glauben. Leben ist Bewegung, ist Vorwärtsgehen, ist Kommen. Doch auch Ruhe, auch hier wieder dieses Gegensatzpaar, Gehen und Ruhen. Es ist gut, dass unser Leben nicht nur immer ein Vorwärtsstürmen ist, sondern dass Gott von Anfang der Welt, von der Schöpfung an auch immer wieder Ruhezeiten eingebaut hat. Und auch hier das Spannende. Oft genug begegnet Gott Menschen im Schlaf. Mir ist das leider noch nicht passiert, aber ich blicke voll staunend auf Abraham, der geträumt hat von der Verheißung, auf Jakob, mit der Himmelsleiter, wo Gott in einer verzweifelten Situation Jakob Ruhe gönnt, auf der Flucht aus der Bewegung und ihm begegnet und die Zusage macht, ich sehe deine verfahrene Situation, aber ich werde dich begleiten und ich werde dein Leben zu einem guten Ende führen. Gottes Begegnung im Schlaf oder auch Josef mit seinen Träumen. Oder ganz besonders, das finde ich fast schon süß, Samuel, der harmlos im Tempel schläft und auf einmal Gottes Stimme hört, wie er beim Namen gerufen wird. Und dann seinen Lehrer oder Mentor fragt, hey, hast du mich gerufen, mitten in der Nacht? Und er sagt, nein, ich war das nicht. Und es geschieht dreimal und beim dritten Mal ist sich dann Eli bewusst, also wenn es ich nicht war, dann war das Gottes Stimme. Gott ist bei dir und er spricht mit dir in der Bewegung, in der Hektik des Alltags, aber auch in den Ruhezeiten und sogar im Schlaf. Alle meine Wege sind dir bekannt. Wir haben es gerade gesungen, wo ich auch gehe, du bist schon da. Ich finde das tröstlich, dass Gott meine Wege kennt. Wohin wird mein Leben mich führen, ist eine vielgestellte Frage. Die meisten Menschen fragen sich, wo wird das enden, wo wird mein Leben hinführen, was wird noch alles kommen? Aber Gott kennt deinen Weg und er geht mit. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort, ein bekanntes Morgengebet. Auch hier wieder der Unterschied, heilige Orte und die Lebenswege. Es ist gut, dass es heilige Orte gibt, dass es Kirchen und Gottesdiensträume gibt, wo man die ein bisschen abgegrenzt sind vom Alltag, dass man sich auf Gott konzentrieren kann. Vielleicht hast du eine Gebetsecke oder beim Wandern eine Kapelle, einen Bildstock, einen Ort, wo man sich auf Gott konzentrieren kann. Das ist gut und hilfreich. Aber auch hier, das ist hilfreich für mich und für dich. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihm an bestimmten Orten begegnen. Gott geht mit und er kann dir überall begegnen. Noch liegt kein Wort auf meiner Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Die Zunge ist ja auch so ein sehr spezielles Organ und kommt in der Bibel nicht ganz so gut weg. Beziehungsweise wird die Ambivalenz der Zunge sehr deutlich gesehen. Ich habe nur ein paar Stellen rausgesucht. Psalm 34, 14. Behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Psalm 35, und meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen. Psalm 37, der Mund des Gerechten spricht Weisheit und seine Zunge das Recht. Oder aus dem Neuen Testament, so ist die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald anzünden kann. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit, ist die Zunge unter den Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Nicht besonders schmeichelhaft. Aber wer ein bisschen achtsam durchs Leben geht, der wird feststellen, wie schnell böse Worte gesagt sind, was die Zunge alles sagt. Jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen wird gezähmt vom Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Übel. Gott weiß, was wir sagen wollen, noch bevor wir es sagen. Noch bevor wir die Worte formuliert haben. Und auch hier möchte er uns warnen. Die Zunge kann ja auch loben und Gutes sprechen. Was oder wofür benutzt du deine Zunge? Zum Schimpfen? Zum Fluchen oder zum Loben und Preisen? Die Bibel ist ja sehr weise und weiß, wie schwierig diese Entscheidungen sind. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst. Von allen Seiten umgibst du mich, Herr. Das ist sozusagen ein göttlicher Rundumschutz. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Von Gott nicht auf den Arm genommen, sondern an die Hand genommen. Hier ist nicht das Schwere, die Hand auf einen legen, sondern das Unterstützende, das Freundliche. Wenn Kinder balancieren wollen zum Beispiel, dann greifen sie automatisch nach der Hand der Eltern. Ich glaube, auch das ist ein gutes Bild, wenn wir das Gefühl haben, im Leben wird es wackelig, es ist nichts mehr fest, dann dürfen wir Gottes Hand greifen. Die ist ausgestreckt. Das ist überhaupt die Geste Gottes, die ausgestreckte Hand. Komm zu mir, ich bin da, ich möchte dir helfen. Und trotzdem bleibt da ein Staunen. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Staunen über Gott. Vielleicht ist das etwas, was wir im Alltag oft übersehen. Die Größe Gottes. Wir sind es gewohnt, dass Gott ein naher Gott ist. Dass Jesus unser Freund und Bruder ist. Und das ist gut. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass Gott immer noch größer ist. Dass Gott nicht verfügbar ist, bei aller Nähe. Und dass Gott auch nicht berechenbar ist, bei aller Theologie und Bibelkenntnis. Gott ist immer noch größer. Und auch das gefällt mir an diesem Psalm so, dieses Staunen über Gott. Das Wahrnehmen von Gottes Wirken und dann das Staunen. Und ich wünsche mir, dass das unser Glauben viel öfter ins Staunen gerät über Gott. Ich glaube, das ist auch eine wertvolle Art von Lobpreis. Einfach staunen über Gott. Zu sagen, Gott, du bist so groß, ich kann dich nicht fassen. Und trotzdem bist du da. Diese Spannung, die auch mir sehr wichtig ist, die wird hier auch ausgedrückt in diesem Psalm. Gott ist da, er geht mit in allen Lebenslagen. Und trotzdem ist er so viel größer, als wir verstehen können. Ein neues Thema ab Vers 7. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Hier gerate ich ins Stocken. Warum sollte ich vor Gott fliehen wollen? Was gibt es denn Schöneres als Gottes Gegenwart? Naja, es gibt da schon ein paar Erklärungsversuche. Ein biblisches Beispiel, Jona. Der wird in seiner Arbeit wahrscheinlich von Gott berufen mit einem konkreten Auftrag und er möchte vor Gott fliehen, weil er keinen Bock hat auf den Auftrag, weil er Angst hat vor dem, was Gott von ihm wünscht, was er mit ihm vorhat, weil ihm dieser Auftrag zu groß, zu gefährlich scheint. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wir wissen, wie es ausgeht, dass Gott Jona nachgeht. Kann es denn ein zu viel an Gottes Gegenwart geben? Vielleicht ist das auch in diesem Psalm ein bisschen. Wenn man den Psalm missversteht, dann kann man ihn so ein bisschen, ja, in Big Brother-Manier. Hey, Gott ist immer da. Du hast keine Chance, dich vor ihm zu verstecken. Du hast keine Chance, vor ihm wegzulaufen. Wenn man diesen Psalm missversteht, kann das auch etwas Bedrohliches haben. Gott, der Kontrollfreak, ja, der überall Videokameras hat, der jeden Winkel ausleuchtet mit Bewegungsmeldern und so, keine Chance, irgendwas zu tun, was er nicht mitkriegt. Vor so einem Gott, da würde ich auch fliehen wollen. Aber Gott ist anders. Es gibt noch einen Grund, vor Gott fliehen zu wollen, den ich sehr viel glaubhafter finde. Das ist nämlich Gottes Herrlichkeit. Als Jesus den Petrus beruft in seine Nachfolge, macht er keine Freude, den Sprünge und sagt, hey cool, habe ich schon immer geträumt, sondern Petrus sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Oder auch Jesaja, als Gott ihn beruft, sagt er, Ich muss vergehen, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir erkennen, wie viel uns eigentlich von Gott trennt, wie heilig und großartig Gott ist und wie sündig und schuldbeladen und fehlerhaft wir sind, dann kann es schon sein, dass wir sagen, dass wir erkennen, wir passen nicht zusammen. Und wenn wir dann Gott nicht wirklich kennen, seine Liebe, seine ausgestreckte Hand, dann kann es schon sein, dass wir da vor Angst weglaufen wollen. Jetzt wird in diesem Psalm sehr schön, in dieser poetischen Art, die verschiedenen Möglichkeiten und Richtungen des Fliehens aufgezeigt. Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Da geht's nach oben. Und ich gebe zu, das erstaunt mich jetzt nicht wirklich. Der Himmel ist ja der Ort, an dem wir Gott erwarten, oder? Außer vielleicht damals die Kommunisten. Es gibt ja dieses schöne Bonmot, dass der erste Mensch im Weltraum gesagt hat, ich war da oben, war kein Gott. Das ist natürlich zu leicht gedacht. Aber Gott ist oben. Viel erstaunlicher finde ich allerdings, Gott ist unten. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken? Die Hölle, der Platz, wo Gott ist? Ich glaube, hier müssen wir kurz ein bisschen nachdenken. Wie kann das sein? Ist nicht die Hölle der Platz, wo Gott nicht ist? Ist das nicht der von Gott entfernteste Platz? Und tatsächlich, dieser Vers lässt aufhorchen. Wie ist das gemeint? Ist nicht Hölle die Abwesenheit von Gott? Aber es heißt ja auch im Glaubenstestament, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und in der alten Fassung vor 72, da heißt es ja noch viel eindrücklicher, hinabgefahren in die Hölle. Jesus, der Sohn Gottes, Gott selber fährt zur Hölle? Entschuldige, wie kann das sein? Auch das ist ein Punkt wieder, wo ich staune vor Gott, Hochachtung vor Gott, weil Gott so völlig anders ist, als wir das erwarten. Dass Gott im Himmel ist bei den Heiligen, wunderbar, kein Ding. Aber Gott geht nach. Gott fährt zur Hölle. Jesus ist durch die Hölle gegangen, damit wir im Himmel sein können. Ich will mich jetzt nicht auf Spekulationen einlassen, was das Verfolgen für die Hölle hat. Es hat auf alle Fälle die Folge, dass Gott überall ist. Es gibt Menschen, die sagen, ja, oder das ist tatsächlich auch ein Vorstellungsmodell, dieses zweistufige, das lässt sich auch im Griechischen und Hebräischen, quasi das Totenreich und die endgültige Hölle. Hades und Tartarus im Griechischen oder Sheol und Gehenna im Hebräischen. Da gibt es die Vorstellung einer zweistufigen Welt. Einmal das Totenreich, wo die Toten schlafen bis zum jüngsten Tag oder warten, wie in einem großen Wartesaal, und dann den Ort der endgültigen Verdammnis. Soweit lässt sich es noch biblisch belegen und ist auch vorstellbar. Es gibt dann Theologen, die sagen, nun ja, Jesus ist in dieses Totenreich gegangen und hat da nochmal gepredigt. Da gibt es biblische Anhaltspunkte. Das will ich jetzt nicht vertiefen, was ich mitnehmen möchte. Gott ist nicht nur da, wo wir ihn erwarten, sondern auch an Orten, wo wir ihn nicht erwarten. Dort bist auch du. Und das finde ich das Wichtige. Ich bin da, ist der Name Gottes. Ich bin bei dir, ist seine wesentliche Wesensart. Dass er Mose am Dornbusch sagt. Wie heißt du eigentlich? Berechtigte Frage, die Mose Gott stellt. Und Gott sagt, ich bin Jahwe, ich bin da, ich bin bei dir. Und jetzt wird es wieder sehr poetisch, nehme ich Flügel der Morgenröte. Das hat die Basisbibel ein bisschen wegübersetzt. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet. Da geht's in den Osten Richtung Sonnenaufgang. Auch das eher ein Ort, wo wir Gott erwarten. Warum? Viele Kirchen sind mit dem Chor, wo das Kreuz steht, nach Osten ausgerichtet. Warum? Weil es heißt, Jesus kommt wie das Morgenrot von Osten. Auch eine sehr bildliche Vorstellung. Jesus ist da, wo das Morgenrot kommt. Aber auch hier, nicht nur da, sondern auch am entgegengesetzten. Das, was am weitesten davon weg ist, das äußerste Meer, wo die Sonne versinkt. Im Westen. Oben, unten, Westen, Osten, überall ist Gott. Selbst dort nimmst du mich an der Hand und legst deinen starken Arm um mich. Die Hand Gottes ist nicht nur ein Begriff aus der Fußballwelt. Fußballinteressierte werden sich an Diego Maradona, die WM 86 erinnern, wo er mit seiner Hand ein entscheidendes Tor gelenkt hat und dann gesagt, das war ja nicht ich, das war die Hand Gottes. Das ist biblisch nicht gemeint. Ich meine, mit dem Handspiel im Fußball haben wir ja auch jetzt so unsere Erfahrungen. Das ist natürlich nicht biblisch belegbar. Aber die Hand Gottes spielt in der Bibel eine wichtige Rolle. Die Hand Gottes oder der Arm Gottes wird oft verwendet als bildhafter Ausdruck für Gottes Macht, für Gottes Wirken, für Gottes Handeln. In verschiedenen Dimensionen. Einmal die Schöpfung. Durch deine Hand geschaffen. Das ist noch ein Ausdruck, den wir ganz gut nachvollziehen können. So wie der Töpfer mit seinen Händen den Ton formt, so hat Gott die Welt und den Menschen geschaffen. Ein Ausdruck, den wir uns biblisch gesehen auch noch ganz gut vorstellen können, ist das Eingreifen von Gottes Hand oder Gottes Arm im Krieg, wenn er dem Volk Israel gegen seine Feinde hilft. Spannend fand ich aber auch noch, dass der Arm Gottes oder die Hand Gottes auch immer gegen das Chaos kämpft. Das fand ich interessant. Einmal nachvollziehbar, so am Anfang die Schöpfung gegen das Chaos, aber auch dies Abwehrende, das Chaos in dieser Welt. Das finde ich einen spannenden Gedanken. Und das kann man durchaus auch modern ausdrücken, wenn wir uns das Universum vorstellen. Da gibt es ja berechenbare Bahnen von den Sternen und Planeten. Das ist alles in einem gewissen Ordnung. Ob es sich jetzt beliebig ausdehnt und woher es kommt, aber Gottes Wirken, Gottes Arm verhindert das Chaos. Und noch etwas, biblisch gesehen, Gottes Arm kämpft auch für die Gerechtigkeit. Das finde ich auch wichtig. Einmal, oder wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, da finden sich auch viele Stellen, auch gerade in den Psalmen, wenn sich einer ungerecht behandelt fühlt und keine Chance hat, selber für Gerechtigkeit zu sorgen, dann vertraut er auf Gottes Arm für Gerechtigkeit. Gott, du legst deinen Arm um mich, wie ein Freund stützend und helfend den Arm um die Schultern legt. Ein drittes Kapitel quasi noch in diesem Vers, wo wieder ein anderes Thema kommt. Da sagte ich, Finsternis komme über mich. Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht. Die Dunkelheit ist hier nicht furchteinflößend, wie die Angst vor der Nacht auch oft ein beliebtes Motiv ist. Nein, die Dunkelheit ist hier tröstlich, schützend, verbergend. Man sieht mich nicht, macht das Licht nicht an. Das hat etwas von der Vogel-Strauß-Taktik. Wenn es dunkel ist, dann muss ich nicht sehen und dann werde ich nicht gesehen. Nacht soll mich umhüllen wie das Licht. Es gibt zwei verschiedene Denkweisen hier, warum man sich Dunkelheit wünschen könnte. Das eine wäre die Depression oder die depressive Verstimmung, der Burnout. Wenn man das Gefühl hat, nichts geht mehr, es ist so schlimm, ich möchte nichts sehen, dann ist es für viele, wie wenn man in kompletter Dunkelheit ist. Man sieht nichts, man fühlt nichts, man sieht keinen Weg raus. Oder das andere, das Verstecken vor Gott aufgrund übler Gedanken und Taten. Auch das ist ein beliebtes Motiv in der Bibel. Das Schlechte, das Negative geschieht im Dunkeln, heimlich. Doch für dich, für Gott, ist die Finsternis nicht finster. Und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Alles kommt ans Licht. Das gibt es auch zum Beispiel im Epheserbrief beim Johannes. Das Bild vor Jesus wird alles offenbar. Und wir glauben, dass auch unsere Taten, auch die wir so sorgfältig vor anderen Menschen versteckt halten, vor Gott ans Licht kommen. Aber das Wichtige hier ist, Gott leuchtet da nicht hin mit dem Baustrahler, um dich fertig zu machen. Ja, wir hatten ja vorhin dieses Bild von dem Überwachungsgott, dieses schlechte Bild. Gott, da ist die Bibel eindeutig, bringt die schlechten Sachen ans Licht, um sie gerade zu machen, um dich wieder auf den richtigen Weg zu bringen, um dir die richtigen Gedanken, das richtige Handeln, das, ja, den göttlichen Weg zu zeigen, nicht um dich bloßzustellen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, um nicht in diese Angst vor diesem Überwachungsgott zu kommen. Gott sieht alles und weiß alles. Aber wir haben es ja gerade gesagt, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Bei all dem, was wir bewusst oder unbewusst falsch machen, all das, was wir bewusst oder unbewusst vor Gott zu verstecken versuchen, das weiß er, das sieht er. Und vielleicht spricht er uns drauf an, aber er macht es nie, um uns in die Pfanne zu hauen, sondern um uns aufzubauen, um uns zu korrigieren, um ihn, ist auch das ein biblischer Begriff, als Kinder des Lichts leben zu lassen. Finsternis ist für dich wie das Licht. Ein scheinbarer Widerspruch, aber Jesus ist als Licht in die Finsternis gekommen. Johannes 12, 46, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Die Finsternis, die Dunkelheit, ist an sich etwas Negatives, auch wenn es für den, wie es hier gewünscht ist, der sich verstecken möchte, etwas scheinbar Gutes ist. Aber selbst die finsterste Finsternis ist bei Gott nicht finster, weil er selber das Licht ist. Und er möchte auch uns erleuchten. Er möchte unser Leben hell machen. Er möchte uns aus den Depressionen und depressiven Verstimmungen herausholen. Wenn wir keinen Weg sehen, möchte er uns einen Weg zeigen. Wenn wir versuchen, unser schlechtes Denken und Tun zu verstecken, möchte er es ans Licht zu bringen und sagen, hey, du musst das nicht tun. Ich sage dir, was gut ist. Und ich gebe dir auch die Kraft dazu, das zu tun. Ein wunderbarer Psalm, wie ich finde. Und ich hoffe, du bist ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Was mich so fasziniert, ist diese Vielfalt, die ich hier ein bisschen versucht habe aufzuzeigen. Gott, du bist da. Überall, in allen Ecken und Enden, wo wir dich erwarten und wo wir dich nicht erwarten. Wenn du möchtest, kannst du Folgendes mitnehmen. Gott ist auch in deinem Alltag an deiner Seite. Das ist vielleicht das Praktischste. Ich bin bei dir ist Gottes Name. Und drittens, bei Gott wird auch deine Dunkelheit hell. Amen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, du herrlicher, heiliger Gott, du bist so groß und wunderbar, dass wir dich nie ganz verstehen werden können. Und wir stehen staunend da. Danke, dass du trotz deiner Herrlichkeit und Heiligkeit kein ferner Gott bist, sondern nah bist. Dass du an unserer Seite bist. Dass du in unserem Leben und ja auf unserem Weg mitgehst. Dass du uns schützt und trägst von allen Seiten, ringsherum. Und wir bitten dich, dass wir das immer wieder merken, dass du da bist, auch wenn wir nicht mit dir rechnen. dass du uns führst und trägst und leitest. Danke, dass wir auf dich zugehen dürfen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.